Am Mikrofon Hubert Winkels, live von der Leipziger Buchmesse. Schönen guten Tag. Die Leipziger Buchmesse tut es ihrer großen Schwester in Frankfurt nach und spielt gern mit imposanten Zahlen, nicht selten mit skurrilen Vergleichen. So können die erwarteten Bücherfreunde in diesem Jahr 4-mal das Stadion des FC Chelsea in London füllen und 2-mal das in Dortmund. Donnerwetter. Und die Ausstellungsfläche von 69.000 Quadratmetern entspricht in etwa 10 Fußballfeldern, Herr Moritz. Und die Lesungsfülle der Dauerveranstaltung Leipzig liest wird auch immer mit einem Sportvergleich bedacht. Bei diesem sogenannten Lesemarathon, nämlich laden 2.900 Autoren und Mitwirkende zu 2.800 Veranstaltungen an 265 Leseorten ein. Das ist spitze. Das wird sicher auch mein Gast Thomas Geiger zugeben, der in seiner Eigenschaft als Programmmacher des Literarischen Kolloquiums Berlin eben auch Lesungen und Gespräche organisiert, vielleicht auch inszeniert. In diesem Jahr wird das Literarische Kolloquium, kurz LCB genannt, 50 Jahre alt. Das ist der wesentliche Gegenstand unserer kleinen Gesprächsrunde hier heute auf der Leipziger Messe. Herzlich willkommen, Herr Geiger.
Hallo.
Die Frage nach der Inszenierung von Literatur könnte auch Rainer Moritz interessieren, den Leiter des Literaturhauses Hamburg, wo auch das Netzwerk der deutschsprachigen Literaturhäuser zu Hause ist und wo man sich durchaus systematische Gedanken über die Aufgabe eines solchen Hauses macht und der Präsentation von Literatur. Herzlich willkommen, Herr Moritz.
Schönen guten Tag.
Herr Moritz ist auch Fußballfan, deshalb diese kleine
Ihre Vergleiche waren wunderbar geeignet, aber Redner setzen immer gerne auf Fußballvergleiche, weil die jeder versteht. Wir gehen auch in dieser Sendung dahin, wo es wehtut.
Ja, wir gehen von der Literatur aus und gucken, ob wir den Ball treffen später. Und als Dritten in der Runde begrüße ich ganz herzlich Andreas Trettner, er ist Übersetzer, der gestern hier auf dieser Messe schon eine sehr spannende Stunde erlebt haben dürfte, als Nominierter nämlich zum Preis der Leipziger Buchmesse in der Kategorie Übersetzung. Und er hat unten gesessen, gewartet, bis die Entscheidung bekannt gegeben wurde.
Elfmeterschießen,
genau. So war das Gefühl, das wäre meine Frage gewesen. Wie ist das als Spannungszustand?
Naja, das prickelt natürlich. Man kann sich vorher immer alles Mögliche vornehmen, das sportiv zu sehen, aber irgendwas passiert dann im Körper trotzdem, irgendein Ausstoß von Chemie.
Sie hatten Ihre Arbeit ja schon geleistet. Sie haben den Briefsteller, so der Titel des Romans von Michail Pavlovich Schischkin übersetzt. Sie übersetzen aus dem Russischen, wie Eingeweihte in diesem Augenblick auch schon wissen. Sie haben am Ende mitbekommen, dass Eva Hesse, die jahrzehntelange Übersetzerin, muss man sagen, eines einzigen Werks, muss man auch sagen, von Ezra Pound Kantos, den Preis bekommen hat. Sie als jemand, der sich sehr gut auskennt in der Übersetzerszene, wie würden Sie diese Entscheidung beurteilen?
Ja, mit großem Respekt, mit großem Ehrfurcht, mit großer Ehrfurcht. Das ist irgendwie ein besonderer Fall. Da geht es einem durch und durch, wenn man hört, dass jemand so quasi sein Leben einem Dichter gewidmet hat, begonnen hat, ihn zu übersetzen, sozusagen fast bei ihm am Tisch, ja, und dann bis zuletzt dran geblieben ist und irgendwann ist das tatsächlich fertig. Hat man sich das vorzustellen? Und dann natürlich, man kennt ja auch das Loch, in das man fällt, wenn etwas fertig ist. Und das ist schon alleine die Vorstellung, dass dieser Preis Sie sozusagen da vielleicht irgendwie abholt, rausholt. Das ist toll. Aber es ist natürlich auch ein tolles Buch. Und Herr Ickstadt, der Lektor, sie konnte ja nicht kommen, sie ist zu alt, um hierher gekommen zu sein. Herr Ickstadt hat es uns allen großartig erklärt. Er war ja am Buch beteiligt als Lektor, als Kommentator, wie das Buch entstanden ist. Und jetzt kann ich es mir sehr gut vorstellen.
Nun ist ja hier der schöne Fall eingetreten, dass jemand gerade fertig wurde, das Buch, die Kantos, in der wohl erstmal vollständigen Fassung im Alter der Übersetzerin von 92 Jahren, sodass das mit dem ins Loch fallen hier nicht mehr so zutrifft, sondern das ist ein Glücksfall. Ja. Es ist abgeschlossen, die lebt hochbetagt und bekommt diese Ehrung. So haben sich alle gefreut, alle Beteiligten und offenbar auch die Konkurrenten in dieser Situation selbst. Meine Frage, die sich daran anschließt, ist: Übersetzer untereinander, kennen die sich, verstehen die sich, gibt es eine Infrastruktur, eine Kommunikation der Übersetzer, sei es jetzt aus dem Russischen, sei es aus anderen Sprachen in der Bundesrepublik?
Ja, das ist so und das ist unser Glück. weil natürlich, das ist auch regional organisiert, das ist aber auch von Sprachen her natürlich organisiert und das, Übersetzer werden besser, indem sie miteinander sprechen und das betrifft nicht nur die Übersetzer in eine Sprache, also eines Landes, das betrifft vor allen Dingen auch die Übersetzer aus der Gegenrichtung, also seit wir mit den Kollegen zusammenarbeiten, seit wir einander kennen, die deutsche Literatur ins Russische übersetzen, sind wir noch besser geworden, weil wir uns gegenseitig die Texte lektorieren können in Werkstätten und weil es überhaupt etwas entsteht, was so eine Werkstattcharakter hat, aber eben auch sozusagen ein Berufsbild überhaupt ins Dreidimensionale holt. Ja? Also seit wir wissen, wie es den Übersetzern in Russland geht, wie sie zusammenarbeiten oder seit sie es wissen von uns, ist das alles irgendwie leichter geworden.
Dazu gehören ja auch Institutionen, die das fördern, die als Treffpunkte auch funktionieren. Und eine dieser Institutionen ist das Literarische Kolloquium, das LCB, das in diesem Jahr 50 Jahre alt wird. Es ist nicht nur das, aber im Unterschied zu den meisten anderen Literaturhäusern, Herr Geiger, Sie sind Programmmacher im LCB, ist das Übersetzen, die Übersetzerförderung schon ein starkes Anliegen bei Ihnen?
Das ist so geworden. Das war nicht von Anfang an so. Wie gesagt, das Haus wird in diesem Jahr 50 Jahre. Die Verstetigung und besondere Beschäftigung mit den Übersetzern, literarischen Übersetzern, und zwar in beiden Richtungen übrigens, sowohl ins Deutsche als auch aus dem Deutschen, begann Anfang der 90er Jahre und hat sich immer weiter fortgesetzt und wurde zu einem großen Programmanteil tatsächlich des literarischen Kolloquiums. Und mein Kollege Jürgen Jakob Becker, der ist mittlerweile auch Geschäftsführer des Deutschen Übersetzungsfonds, der aus der Arbeit des LCB heraus entstanden ist, jetzt eine eigene Einrichtung ist, ähnlich des Literaturfonds. Und es konnten, ich glaube, sie sind mittlerweile bei über 600.000 Euro, die sie im Jahr auch an Unterstützung leisten können für Übersetzer. Zum einen für Arbeitsstipendien, zum anderen für Reisestipendien und zum dritten werden eben Workshops, wie vom Andreas Redner gerade gesagt, organisiert, um auch so eine Kommunität zu erzeugen.
Das ist ein wichtiger Teil, das ist aber nicht der Ursprung eigentlich gewesen. Wenn wir schon dieses Jubiläum haben, dann auch die Frage unvermeidlich, wie alles anfing. Wie fing alles an, Herr Geiger?
Alles fing an mit einem Spaziergang des Gründers Walter Höllerer, der 1962 auf der Suche war nach einem Tagungsort der Gruppe 47. Und 1961 wurde die Mauer gebaut und das Haus, in dem heute das Literarische Kolloquium ist, stand damals leer. Es war ein Hotel. Und Höllerer sah das und dachte sich, das wäre ideal, um eine Gruppe 47-Tagung da über die Bühne zu bringen. Und das war dann die legendäre 62. Spiegelaffäre, Kuba-Krise, die sowjetischen Düsenjäger donnerten über den Wannsee. Also es war eine besondere Tagung der Gruppe 47. Und ein Jahr später ergab sich die Möglichkeit, mit Hilfe der amerikanischen Ford Foundation eine Einrichtung in diesem Haus zu installieren, das der Vermittlung von Literatur dienen sollte, ja, auch unter der Leitung von Höllerer.
Bei der Gelegenheit kann man vielleicht auf das Buch von Helmut Böttiger, die Gruppe 47, hinweisen, das gestern auch oder eher für dieses Buch den Preis der Leipziger Buchmesse gewonnen hat, 1962, die Gruppe 47 im Literarischen Kolloquium. Die amerikanische Ford-Stiftung, die sich daran beteiligt hat, warum hat sie es getan? Oder konkreter gefragt, man könnte ja glauben, es ist ein Mittel im Kalten Krieg gewesen. Direkt nach dem Mauerfall, sei es kommunikativ über die Mauer oder sei es angesichts der Mauer eine Kultur zu behaupten. Gibt es diese politische Implikation von Seiten der Amerikaner, die das gefördert haben?
Es gab natürlich diese politische Implikation, die auch weit darüber hinaus ging. Es ging einfach darum, diese merkwürdige Stadthälfte, die ja seit August 61 im eigentlichen Sinne eingemauert war, irgendwie mit Leben zu erfüllen. Die großen Konzerne, Siemens, die Ministerien, alles ist ja raus aus Berlin und es blieben eigentlich nur Fertigungsbetriebe, die man eigentlich nicht unbedingt braucht, damit man sie gegebenenfalls abschneiden konnte. Und die Überlegung der Gegenwart, Stärkung von Universitäten, Stärkung von Bildungseinrichtungen, Stärkung von internationalen Begegnungsorten wie das Berliner Künstlerprogramm des DAADs, um einfach junge Leute in diese Stadt zu bringen, vielleicht auch nur für ein paar Jahre, damit diese Stadthälfte am Leben blieb.
Und über die Person Walter Höllerers, ein großer Kritiker, Universitätslehrer und Kommunikator, ist auch die Universität von Anfang an mit im Spiel gewesen. Er war Professor an der Technischen Universität in Berlin und viele Schüler von ihm sind nachher als Autoren sehr bekannt geworden. Gibt es immer bis heute auch diese Anbindung an die Universität?
Die eigentliche Initialzündung war ja der Ruf Walter Höllerers an die Technische Universität 1959. Da wurde er von Frankfurt aus berufen und auch das Errichten der Technischen Universität ist schon eines dieser Beispiele, die ich vorhin versucht habe anzuführen, denn es war die Technische Hochschule Charlottenburg, die aufgewertet wurde und man hatte da damals die Idee, man möge auch Geisteswissenschaften, die Geschichtswissenschaft den Technikern beibringen, damit so etwas wie der Faschismus, so etwas wie eine Eindimensionalität möglichst vermieden wird. So kam Höllerer her und wir haben heute jetzt wieder einen Kontakt zur Technischen Universität, nachdem die Germanistik fast völlig abgebaut wurde, gibt es jetzt wieder eine Professur und mit dem Herrn von Hermann arbeiten wir zusammen.
Und dann gibt es auch, darauf hinweisend auf den universitären Zusammenhang, immer so eine bestimmte Form von Modernismus, der verbunden ist mit dem LCB. Das drückt sich aus oder hat darin sogar eine Quelle, dass eine Zeitschrift da seit vielen Jahrzehnten herausgegeben wird, deren Redakteur Sie sind. Sprache im technischen Zeitalter, die hatte vorher noch mal eine Art Einlage, die hieß Literatur im technischen Zeitalter. Damals war das noch sehr modern, sehr avantgardistisch. Technisches Zeitalter und Literatur überhaupt zusammenzudenken, die gibt es bis heute, die Zeitung. Ist von diesem modernistischen Esprit noch etwas in die Corporate Identity der Institution, ist noch drin?
Das versuchen wir hin und wieder, aber es wäre verlogen zu sagen, dass das ein Hauptimpuls sei. Wir sind jetzt eine normale Literaturzeitschrift mit einem sehr traditionsreichen Namen. Wir wollen einfach das Branding nicht aufgeben und mit irgendeinem neuen Namen losziehen. Aber dass die Zeitschrift so heißt, wie sie heißt, das liegt jetzt wieder an diesem Lehrstuhl von Walter Höllerer, der ein Institut für Sprache im technischen Zeitalter gründete. Somit haben wir den Kreis geschlossen.
Das ist jetzt schon viel Literaturgeschichte in sehr kurzer Zeit, Herr Moritz. Würden Sie zustimmen, ich habe schon gesagt, Sie sind der Leiter des Literaturhauses Hamburg, ein sehr großes, ein gut ausgestattetes, das Netzwerk der Literaturhäuser ist bei Ihnen beheimatet, also es ist schon ein Schwerpunkt, so ein Knotenpunkt in diesem Netzwerk. Wenn ich Ihnen jetzt sagen würde, das LCB, das Literarische Kolloquium, ist die Mutter aller Literaturhäuser, würden Sie aufschreien oder nicken?
Nein, man könnte gar nicht aufschreien, man kann nicht widersprechen, weil es in der Tat so ist. Man muss die Geschichte der Literaturhäuser einfach auch erwähnen, dann sieht man, da liegen 20 Jahre dazwischen. Es lässt sich übrigens eine sehr schöne Brücke schlagen, weil einer der Söhne von Walter Höllerer, Florian Höllerer, ja Leiter des Stuttgarter Literaturhauses, so gibt es da auch eine familiäre Verknüpfung.
Nicht nur Grafen und Herzöge gehen dynastisch weiter, sondern auch die Literaturhausleiter.
Genau, also das ist nicht immer so. Es gibt auch Literaturhausleiter, die keine Art Dynastie dieser Art haben. Aber in dem Fall ist es auf schöne Weise so. Nein, die Geschichte ist ja in der Tat, hat in den 80er Jahren begonnen. Viele Leute denken, Literaturhäuser habe es seit Menschengedenken gegeben. Auch den Begriff habe es gegeben. Dem ist nicht so. Es ist in der Tat in den 80er Jahren losgegangen. Fast zu einer Art Zeitströmung. Das erste Haus war dann Berlin in der Fasanenstraße. Das Literaturhaus 1986 gegründet und 89 dann in Hamburg das Literaturhaus als zweites Haus. Und das hat sich mittlerweile fortgesetzt. Man sieht das an so einfachen Dingen, dass der Begriff Literaturhaus eben jetzt auch, Thomas Geiger hat das Wort Branding gerade genannt, auch eine Marke in gewisser Weise geworden ist. Am schönsten für mich immer ablesbar, dass in Kopenhagen, wo es seit einigen Jahren auch ein Literaturhaus gibt, und die Dänen haben nicht ein dänisches Wort genommen, um ihr Haus zu benennen, sondern es heißt Literaturhaus wie das deutsche Wort. Das zeigt in der Tat, dass man jetzt auch in der breiten Bevölkerung versteht, was ist ein Literaturhaus, was wird da gemacht. Es gibt sehr viele mittlerweile in Deutschland, das Netzwerk selber besteht aus 11 Häusern, die eben nicht nur in Deutschland sitzen. Wir hatten von Anfang an auch Salzburg dabei. Graz ist dazugekommen, 2 Schweizer Häuser, Zürich und Basel.
Wenn das so ist, wie Sie beide das jetzt geschildert haben, liegen fast 25 Jahre, also fast ein Vierteljahrhundert zwischen der Mutter und ihren Töchtern oder Söhnen, wie auch immer. Das bringt die Frage mit sich, wieso nicht vorher? Die ist schwer zu beantworten, aber leichter ist vielleicht zu beantworten. Wie kam es denn in den 80er Jahren auf einmal dazu, dass sich ein solches kulturelles Modell flächendeckend im deutschsprachigen Raum durchgesetzt hat?
Das ist eigentlich nur so zu erklären, dass eigentlich alle Künste einen Ort haben. Also die Die Klassik hat die Philharmonie, das Opernhaus, die bildende Kunst hat das Museum und die Literatur hatte eigentlich am ehesten noch Buchhandlungen und damit war das Ganze eben sehr nah am Merkantilen angesiedelt. Und dann kam es eben zu dieser Gründung des ersten Literaturhauses, auch mit dem Impuls, Literatur zu vermitteln, die vielleicht nicht im Mainstream liegt. Also das Programm auch des ersten Literaturhauses, das in Berlin war, ein sehr strenges Programm, sehr der Moderne verpflichtet. Und von da aus ist es, glaube ich, als Ort für Literatur und als Idee dann hinausgewachsen in andere Städte.
Das war ganz zentral. In Hamburg hat sich beispielsweise ein Verein damals gegründet. Ich glaube, es gab wirklich diese Sehnsucht. Lesungen hat es, wie wir alle wissen, ja schon lange vorher gegeben, in verschiedenen Einrichtungen, nicht nur in Buchhandlungen. Aber diese Sehnsucht nach einem Ort für Literatur, wo man eben nicht nur Veranstaltungen macht, wo es im Idealfall eine gut geführte Buchhandlung gibt, wo sich auch Übersetzer, wo sich Autoren, wo sich Journalisten, Kritiker treffen und sprechen miteinander. Das ist in vielen Städten dann auch wirklich realisiert worden. Und die Häuser, die, glaube ich, besonders gut funktionieren, haben oft das Glück, dass sie eben kommunikative Zentren in gewisser Weise sind in ihren Städten, die eben nicht nur die Lesungen abends haben, sondern auch tagsüber den Eindruck vermitteln, hier ist die Literatur zu Hause.
Das sind schon mal Abgrenzungskriterien, die das langsam fassen, was das ist in Literatur. Sie haben sich besonders viele Gedanken darüber gemacht, Herr Moritz. Sie haben einen Aufsatz geschrieben, der heißt Kontrollierte Offenheit und hat als Untertitel Literaturhaus statt Event Location. Damit grenzen Sie sich nochmal von einer Form von Öffentlichkeit ab. Von welcher und warum?
Es ist die Abgrenzung. Thomas Geiger hat es gesagt, Literaturhäuser sollen nicht nur den Mainstream machen, sie müssen auch schwierige Themen angehen. Sie sind natürlich auch froh, wenn sie populäre Autoren haben, wenn die Hütte voll ist, sozusagen, das ist ganz klar, das sollte man nicht verleugnen. Aber es gab ja mal, ich erinnere mich gut daran, vor 10, 15 Jahren die Tendenz, dass man gesagt hat, die klassische Wasserglaslesung ist verloren, ist vorbei, das ist gestrig, das ist altmodisch, das ist old-fashioned. Man muss Musik machen, man muss Gastronomie auffahren lassen, man muss tanzen lassen, um Literatur überhaupt noch unter die Leute zu bringen. Ich glaube, die meisten Literaturhäuser haben sich diesem Trend entzogen. Man kann sehr offene Formen machen mit Büchern, das ist selbstverständlich, das tun die Häuser auch. Ich bin ein klassischer Verfechter dieser ganz altmodischen Lesung.
Die Wasserglaslesung könnten wir mal als Terminus technicus nochmal wiederholen. Die ist so schön und einprägsam. Also es gibt sie noch und es soll sie auch durchaus noch geben.
Ich bin sogar sicher, sie hat, also wenn ich das verfolge, in Hamburg, aber auch anderswo, sie hat fast mehr Zuspruch gewonnen, weil die Leute haben manchmal wirklich das Bedürfnis, wenn sie überall mit Häppchen zugeschüttet werden, wenn sie überall beschallt werden, einem Autor, das ist ja eine sehr deutsche Tradition, diese Form der Autorenlesung, dass ein Publikum 45 Minuten zuhört. Und das ist eben, glaube ich, etwas, was die Leute durchaus wieder genießen, sich zu konzentrieren auf einen Text, nicht abgelenkt zu werden. Also ich sehe hier überhaupt kein schwindendes Publikum, was diese klassische Wasserglaslesung angeht.
Kann ich übrigens bestätigen, dass es in Russland oder in Bulgarien, wo ich zu Hause bin, solche Lesungen gar nicht gibt und die Autoren immer ganz neidisch sind. Weil dort, wenn Autoren vorgestellt werden, wird nur über das Buch geredet, es wird nicht gelesen.
Das war Andreas Trettner, der Übersetzer aus dem Russischen. Vor allen Dingen, Herr Trettner, Rainer Moritz schreibt in seinem Aufsatz über Literaturhäuser unter anderem, komme Ihnen auch nebenbei die Funktion zu, die Kanonbildung zu betreiben, also den Kanon der Literatur, zu lesenden Literatur. Können Sie diesem großen Anspruch auch was abgewinnen, was die Literaturhäuser angeht?
Aber ja, natürlich. Wir Übersetzer müssen doch wissen, wo wir unser Deutsch herholen sollen. Wir müssen wissen, welches die guten Bücher sind, die wir lesen.
Wobei, ich will das ein bisschen einschränken, Literaturhäuser sind Türwächter, natürlich. Sie lassen bestimmte Titel zu, das ist auch von den Geschmacksnerven der Leiterinnen und Leiter abhängig. Aber natürlich wäre es falsch zu sagen, nein, wir lesen, was gerade auf den Tisch kommt. Nein, wir wollen natürlich Prioritäten setzen.
Und eine Messe wie hier mit diesen vielen tausend Lesungen, hat die auch ihre positive Rolle in dem Konzert der unendlich vielen Literaturpräsentationen, Herr Geiger?
Ja, unbedingt. Es kann gar nicht genug Literatur vorkommen. Jede Lesung erzeugt neues Publikum und die Leipziger haben dann wirklich tolle Arbeit geleistet in den letzten 20 Jahren.
Ja, das sagt Thomas Geiger. Er macht das literarische Programm im LCB, im Literarischen Kolloquium Berlin. Damit sind wir auch am Ende unserer Diskussion. Anlass ist der 50-jährige Jubiläum des LCB in diesem Jahr. Vielen Dank, dass Sie mich hier besucht haben in unserem gläsernen Studio auf der Leipziger Messe. Thomas Geiger, Rainer Moritz und Andreas Trettner. Nach dieser Sendung hören Sie Forschung aktuell. Am Mikrofon verabschiedet sich Hubert Winkels.